weniger Entzündung, langsamerer Zellabbau, dementsprechend auch eine potenziell längere Lebensspanne. So könnte man das quasi mit dazu sagen. Und regelmäßige Kälteexposition schützt das Nervengewebe oder die Nervenzellen. Und dementsprechend ist es auch ein wichtiger präventiver Faktor.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Megatrend Eisbaden. Wie Kältereize Körper und Geist stärken. Leute, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Wir reden genau über dieses Thema, denn das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Und ihr wisst schon längst, immer eine Woche nach dem Podcast gibt es die Sprechstunde, wo wir eure Fragen aus der Community zu diesem Thema beantworten wollen. Matthias Baum ist da im eiskalten Hamburg. Mein Lieber, Thermometer zeigt wie viel bei dir?
Minus 5 Grad, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe.
Es ist kalt und hier bei uns in Frankfurt auch minus 4 Grad. Und ich steige direkt ein mit der ersten Frage, die so perfekt dazu passt. Alex hat uns geschrieben, kann man bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt ähnliche Effekte erzielen, wenn man sich einfach für 10 Minuten in Unterwäsche in den Garten stellt? So, das ist eine gute Frage. Also muss ich in die Eistonne, brauche ich das Wasser um mich herum oder kann ich bei diesen kalten Temperaturen sagen, ich stelle mich auf den Balkon und mache hier den Tarzan oder die Jane und stehe, wie Gott mich schuf, einfach mal für 10, 15 Minuten im kalten Garten?
Nein, ich brauche die Eistonne natürlich nicht. Ich glaube, ich habe auch die Differenzierungsmöglichkeiten, die Anwendungsmöglichkeiten ja auch schon in der Hauptfolge mit beschrieben, von lokal über andere Temperaturen. Es ist aber nicht das gleiche wie Eisbaden, ja, weil wir quasi zwar niedrigere Temperaturen haben, also wenn ich jetzt bei minus 5 Grad herausgehe, sind die Temperaturen schon deutlich niedriger, aber Wärmeleitung funktioniert an der Luft nicht so stark. Wind und ähnliches würden die gefühlte Temperatur oder auch den Wärmeabtransport nochmal mit erhöhen. Das heißt, um es 1:1 umzurechnen, reichen mir die 10 Minuten nicht aus, wenn ich sie in 10 Minuten Eisbaden umrechnen würde. Der systemische Effekt ist einfach ein anderer. Kann man das trotzdem machen? Wäre das eine weitere Stufe, die man saisonal gut mit einbauen könnte? Also für die, die jetzt gerade quasi gerade in der Anfangsphase sich befinden, sich mit Kältereizen mehr auseinanderzusetzen, dann durchaus möglich. Ich habe es in der Hauptfolge auch erwähnt, dass kleinere Temperaturveränderungen, also alles raus aus der Normothermie, schon ein wichtiger Ansatzpunkt wäre. Das heißt, reduziert die Temperatur in eurem Schlafzimmer auf statt die gewohnten 22 Grad auf 19 Grad. Er verändert nichts an der Kleidung, die ihr anhabt oder wenn ihr nackt schlaft oder die Bettdecke muss nicht dafür dünner werden. Und trotzdem sehen wir, wissenschaftlich bewiesen, einen positiven Effekt auf die Aktivierung und Aktivierungsmöglichkeit des braunen Fettgewebes. Dann ist, und das ist das, was ich häufiger schon erwähnt habe, dann ist die Intensität nicht so hoch, aber die Expositionsdauer länger, weil ich schlafe ja tendenziell auch länger. Die Temperatur ist einfach verändert. Und das heißt, auch das können wir durchaus mit dem Kältereiz draußen einen gewissen Effekt mit erzeugen. Es hat aber nicht natürlich diese Effizienz, die es das kalte Eisbad dann wirklich hat. Und nochmal, langsamer Einstieg und Training ist hier ganz, ganz wichtig.
Spannend. Und Leute, wir haben bei Spotify euch gefragt, habt ihr Eisbaden schon mal ausprobiert, ja oder nein? Und da gibt es viele, die mitgemacht haben. Am Ende der Sprechstunde gebe ich euch mal die Zahl durch. Ihr werdet staunen. Also ich zumindest habe gestaunt. Aber wie gesagt, gleich am Ende mehr. Jana hat uns geschrieben. Liebe Health Nerds, coole Folge. Ja, cool im doppelten Sinne, das stimmt. Welche Auswirkungen hat Eisbaden nach dem Hypertrophietraining? Ist es kontraproduktiv fürs Muskelwachstum? Und Hände raus oder Hände rein? Liebe Grüße, Jana. So, müssen wir zwei Sachen vorweg erstmal erklären, Matthias. Hypertrophie-Training oder Hypertrophie, was ist das genau?
Es geht um Muskelwachstum-Training. Mhm. Also Hypertrophie, Querschnittswachstum, Muskelzellen, die dicker werden. Ja, nicht neue Zellen, die gebildet werden, sondern die eigentliche Muskelfaser, die eigentliche Muskelzelle wird dicker, baut also mehr Eiweiß auf. Und das ist das, was wir typischerweise als Krafttraining sozusagen bezeichnen würden. Bei den passenden Intensitätsbereichen und Wiederholungszahlen versucht man, Muskelwachstum zu stimulieren durch den passenden mechanischen Reiz.
Okay, haben wir verstanden. Jetzt also Ihre Frage, welche Auswirkungen Eisbaden nach dem Hypertrophietraining haben kann, ob es kontraproduktiv fürs Muskelwachstum ist. Und Ihre Frage, Hände rein oder Hände raus?
Genau, also grundsätzlich gilt das ja, Eisbaden direkt nach dem Hypertrophietraining kontraproduktiv für das Muskelwachstum sein kann. Zumindest dann, wenn ich vollen Fokus auf auch maximale Hypertrophie-Effekte legen möchte. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, der passende mechanische Reiz ist notwendig dafür, dass es stimuliert wird. Und ich kann das natürlich mit anderen Substanzen und Stoffen mit unterstützen. Aminosäuren gehören mit dazu, insbesondere verzweikettige Aminosäuren, Leucin beispielsweise, damit zu erwähnen. Man könnte natürlich auch andere Substanzen nehmen. Am Ende geht es darum, um Wachstumsfaktoren in der Muskulatur zu aktivieren. Und wir müssen auch verstehen, dass jede muskuläre Aktivität mit kleineren Verletzungen einhergeht, Mikrotraumata. Das heißt, durch die hohe mechanische Belastung, also eine Hantel, die ich irgendwie bewege, gehen Strukturen kaputt. Und wie wir immer wissen, wenn Gewebe kaputt geht, wird das Immunsystem aktiv. Das heißt, im Nachgang habe ich einen Entzündungsprozess. Und dieser Entzündungsprozess ist entscheidend, damit danach Wundheilung oder auch Wachstum stattfinden kann. Wir spüren das übrigens immer danach als Muskelkater. Das ist der letztendlich immunologische, entzündliche Prozess, der entsteht. Dann bin ich in der Regeneration, das heißt erst entzündlicher Prozess, dann Gewebe, das aufgebaut wird. Und dadurch, dass Kältereize, insbesondere eben auch das Eisbaden, entzündungshemmend wirkt oder diese Prozesse dämpfen kann, könnte auch dementsprechend dieser anabole Signalweg etwas unterdrückt werden. Es gibt Untersuchungen in diesem Bereich, dass regelmäßiges Eisbaden dann auch die Muskelproteinbiosynthese, also die Neubildung, um bis zu 20% reduzieren kann. Und von daher heißt es nicht, dass man, wenn man Muskelkrafttraining oder Wachstumstraining betreibt, Hypertrophietraining, dass man das gar nicht machen soll, aber mit einem gewissen Abstand macht dann durchaus Sinn. 4 bis 6 Stunden wird dort häufiger mal mit empfohlen. Oder wir setzen es an einen anderen Tag, eben nicht an diesem Trainingstag, um den Entzündungsprozess nicht komplett zu hemmen. Ist mein Fokus aber im Bereich der Regenerationsverbesserung, kann man es durchaus auch mit einsetzen. Ich denke jetzt zum Beispiel so auch an Wettkampfzeiten. Gehe jetzt mal ein bisschen weg vom Hypertrophietraining. Das heißt, nach sehr hohen intensiven Trainings, Wettkampfbelastung, habe ich einfach eine schnellere Erholung, wenn ich mit Kältereizen arbeite oder auch mit einem Eisbad arbeite. Aber für den Trainingsfortschritt ist es unter Umständen kontraproduktiv.
Also spannend. Ganz klare Einschätzung von unserem Experten. Und Matthias, die Frage noch, Hände raus oder Hände rein? Was können wir da noch sagen?
Auch das hängt etwas vom Ziel ab. Wenn ich die Hände rauslasse, wir hatten auch über die andere lokale Anwendung gesprochen. Ihr erinnert euch an das Thema Palm Cooling. Ne? Also dass ich nur die Hände kühle. Da habe ich viele arteriovenöse Anastomosen, also Verbindungen von Arterien und Venen. Das heißt, ich habe hier, was die Empfindlichkeit angeht und auch den Wärmeabgang, einen schnelleren Effekt. Und die Kälte ist hier unter Umständen auch am unangenehmsten. So, jetzt können wir uns das also vorstellen. Nehme ich die Hände unter Wasser, habe ich eine stärkere physiologische Reaktion. Und der Wärmeverlust oder auch potenziell das Thema Kälteschock haben wir in gewissen höheren Risiko. Wenn ich einen maximalen Kältereiz für den Stoffwechsel und die Durchblutung haben will, würde man sagen, okay, Hände mit reinnehmen. Aber man bricht tendenziell eben auch schneller ab oder würde schneller wieder rausgehen. Wenn man also länger im Wasser bleiben möchte, Hände lieber draußen behalten, für den maximalen Effekt die Hände mit unter Wasser nehmen.
Die nächste Frage hat uns erreicht, tatsächlich über Spotify. Da hat uns Flamingo, so heißt er dort, geschrieben: Danke für die tolle Podcast-Folge. Könntet ihr in der Fragerunde etwas zum Zusammenhang zwischen Eisbaden und Longevity sagen? Einfach gefragt, bleibe ich länger jung, wenn ich regelmäßig Eisbaden gehe? Danke. Und ein Peace-Zeichen hat er noch gemacht. Also Flamingo, erstmal herzlich willkommen hier in der Community. Schön, dass du uns eine Frage geschickt hast. Matthias, it's your turn. Longevity und Eisbaden, gibt es da einen Zusammenhang?
Also super, super Frage. Also grundsätzlich, kann Eisbaden wirklich zu Longevity beitragen? Da ist es, glaube ich, mit der Antwort, wie so oft, ein hundertprozentiges Ja kann ich an der Stelle nicht geben, weil einfach auch die Datenlage dafür fehlt. Ja, also haben wir einen unmittelbaren Zusammenhang, aber wie so oft in der Longevity-Forschung geht es häufig um die biologischen Mechanismen, die eher darauf hindeuten, dass die Kälteexposition einen positiven Einfluss auf die Reduktion der alterungsbedingten Prozesse nehmen kann. Da können wir so ein paar Effekte mit rausnehmen und dann hätte es quasi auch einen Effekt auf das Altern. Wir haben einmal das Thema Autophagie und Zellreparatur. Da haben wir auch bei anderen hormetischen Reizen schon mal zugesprochen, wie zum Beispiel dem intermittierenden Fasten. Ja, das heißt, wenn ich eine Essenspause einlege, auch das ist ein Stressor für den Organismus. Auch hier werden Stresshormone natürlich etwas anders in der Zusammensetzung und noch andere Neurotransmitter ausgeschüttet. Aber am Ende gerät die Zelle, jede einzelne Zelle, in eine Energiemangelsituation und dies löst einen Zellreinigungsprozess aus. Man nennt ihn Autophagie-Prozess. Und dadurch werden alte Strukturen abgebaut, sind wieder erneuert. Es schützt quasi auch vor Zellschäden, die quasi mit entstehen. Und diese Autophagie-Prozesse, dass die gut funktionieren können, stehen in engem Zusammenhang damit, dass es ein Mechanismus ist, ein molekularer Mechanismus, der entscheidend ist, wenn es um Langlebigkeit geht. Und der kann durch Kälte und Kälteexposition durchaus mit ausgelöst werden. Dann haben wir das Thema Entzündung, haben wir auch bei der Kryokammer eben schon mit angesprochen. Stressregulation und Entzündungsregulation, beides zahlt quasi mit darauf ein. Und wir wissen auch, dass chronische Entzündung und auch die im Alter bedingte veränderte Aktivität des Immunsystems zu mehr Entzündung führt. Man nennt das Inflammaging. Und dementsprechend einer der Hauptprozesse ist, wenn es um Alterung geht. Wenn wir Einfluss nehmen können auf Entzündung, könnte das ein passender Faktor dabei sein. Wir wissen, dass Eisbaden durchaus einen reduzierenden Effekt auf Entzündungsmarker wie CRP oder auch andere Zytokine wie TNF-Alpha nehmen kann. Weniger Entzündung, langsamerer Zellabbau, dementsprechend auch eine potenziell längere Lebensspanne. So könnte man das quasi mit dazu sagen. Und wir haben gesagt, die hormetischen Reize an sich, die quasi in der Zelle auch nochmal körpereigene Schutzstoffe aufbauen, die Mitochondrienfunktion mit verbessern. Und wir hatten auch gesagt, es gibt so Proteine, Cold Shock Proteins, die eher über die längere Zeit, wenn man sich länger in der Kälte aufhält, mit ausgeschüttet werden, die Neurodegeneration verlangsamen oder das Gehirn und das zentrale Nervensystem mit schützen. Da also quasi der Zusammenhang, regelmäßige Kälteexposition schützt das Nervengewebe oder die Nervenzellen. Und dementsprechend ist es auch ein wichtiger präventiver Faktor. Sondern werden mehr körpereigene Antioxidantien produziert. Wir hatten über Neurotransmitter gesprochen, Dopamin, das deutlich mehr mit erhöht werden kann, was durchaus einen positiven Effekt nehmen kann. Also kurz gesagt, viele Mechanismen, viele spricht dafür. Einzelne Dinge sind sicherlich auch schon bereits untersucht. Aber wir können nicht sagen, wenn ihr 3 Minuten am Tag Eisbaden machen würdet, lebt ihr 20 Jahre länger. Das geht nicht.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, Brian Johnson, der Longevity-Pionier, wir haben über ihn schon ein paar Mal hier gesprochen, ob der Eisbaden oder Kälteanwendung macht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auf die Schnelle nichts gefunden. Also wäre nochmal spannend, können wir nochmal nachgucken, weil er ist ja derjenige, der da ein ganzes Wissenschaftsteam beschäftigt, um quasi für immer zu leben. Interessant, was du sagst, ist sehr schlüssig, Matthias, vor allem das Thema Entzündungen im Körper, die eben die Alterung beschleunigen. Und klar, wenn man das Thema eindämmt, wenn durch Kältereize die körperinnere Inflammation sozusagen reduziert wird, ist das mit Sicherheit ein positiver Effekt. Aber spannend auch, dass da offenbar noch keine so durchschlagenden Studien oder so eine klare Meinung gibt, hätte ich ehrlich gesagt deutlicher eingeschätzt. Wir kommen zur nächsten Frage und die hat uns Anne geschickt. Liebe Health Nerds, meine Frage zur Folge Kälte und Eisbaden. Ich mache das selbst seit September 2024 und habe mit 16 Grad angefangen. Da habe ich 16 Minuten ausgehalten. Mittlerweile bin ich bei 4 Grad und etwa 3,5 Minuten. Was ich da allerdings festgestellt habe, ist, dass die letzte halbe Minute schon grenzwertig war. Mir hat danach der Rücken wehgetan und auch das Atmen ging schwer. Während ich in der Eistonne war, habe ich mich allerdings gut gefühlt. Ich habe vorher noch nie Eisbaden gemacht und war sonst immer eher eine, die es schön warm mag und immer gefroren hat. Das hat sich nun tatsächlich geändert. Ich halte Kälte besser aus, aber diese Rückenschmerzen und die Atemprobleme, die machen mir schon meine Gedanken. War das vielleicht doch zu lange? Was ich dazu sagen muss, ich bin relativ schlank und habe keinen übermäßigen Körperfettanteil. So, Anne, also erstmal Glückwunsch zu diesem Weg. Im September angefangen, also vor einem halben Jahr, mit 16 Grad und jetzt bei 4 Grad kaltem Wasser angekommen und da so 3, 3,5 Minuten drin sitzen. Das ist schon toll. Und ich finde es klasse auch, dass du eine positive Veränderung in deinem eigenen Kälteempfinden wahrgenommen hast. Also, dass du nicht mehr so schnell frierst und dass du es auch nicht so übermäßig warm brauchst, finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Jetzt, Matthias, rübergespielt zu dir. Die Frage also, Rückenschmerzen, Atemprobleme, hängt das damit zusammen? Hat sie was falsch gemacht? War es vielleicht wirklich zu lang?
Wahrscheinlich. Wir haben dazu gesprochen, dass es unter Umständen doch ein zu lang sein könnte. Es gibt kein klares Protokoll, wie man es im besten Falle steigert. Und wenn es mal passiert, ist es auch kein Problem. Aber wir haben auch gesagt, Kälte ist ein Reiz, der bei zu intensiver Anwendung auch wirklich schädlich sein kann. Also einmal, gerade wenn ich schon auf einem sehr hohen Stresslevel unterwegs bin, mein sympathisches Nervensystem viel feuert und dann gebe ich das noch on top, kann es unter Umständen kontraproduktiv sein. Und wenn ich die Intensität, in dem Falle eine sehr niedrige Temperatur und die Dauer zu lang habe, dann ist es unter Umständen genau das, wie Sie es beschreibt, so die letzte halbe Minute lag über der aktuellen Grenze. Ja, und man hat natürlich mit unter 5 Grad schon eine sehr niedrige Temperatur und die Dauer im Bereich zwischen 2 bis 5 Minuten oder 2 bis 3 Minuten. Wir hatten darüber gesprochen, welchen Effekt möchte ich damit erzielen, braunes Fettgewebe zu aktivieren. Wir wissen, Frauen haben mehr braunes Fettgewebe. Das erklärt dann auch mit der Regelmäßigkeit, die sie es auch mit durchführt und die Konsequenz, wie so oft im Leben, dass das braune Fettgewebe besser aktiviert werden kann. Das heißt, wenn es zu Temperaturveränderungen kommt, eben auch die eigene Thermoregulation besser funktioniert. Nicht nur beim Eisbaden selbst, sondern sie beschreibt es ja auch im Alltag quasi mit dabei. Das heißt, ich würde durchaus, um auch, ist jetzt keine therapeutische Empfehlung, aber durchaus auf die Distanz eher die Zeit nochmal verkürzen. Nicht beides quasi, Zeit erhöhen und Temperatur erhöhen, und der Effekt, dieses längere drinbleiben, also wie sie auch sagte, bei einer höheren Temperatur, es waren 16 Grad, glaube ich, ne, zu Beginn. 16
Grad und 16 Minuten?
Und 16 Minuten, also da bist du schon eine ganze lange Weile drin, so viel muss es vielleicht gar nicht sein. Mhm. Und ich habe auch angesprochen, auch das Intermittierende, bei den 4 Grad kann man sich auch nochmal überlegen. Das heißt, dann bleibe ich, und das wäre vielleicht auch ein Versuch, nicht die 5 Minuten am Stück drin oder den Zeitraum an sich am Stück drin, sondern gehe rein, kühle runter, gehe nach einer Minute beispielsweise wieder raus, erwärme mich etwas, um dann nicht zu stark auszukühlen, aktives Erwärmen, dann kann ich nochmal reingehen. Und so könnte man es beispielsweise die Zeit auch nochmal mit erhöhen. Letztendlich, so wie sie es beschreibt, das Thema könnte ein Thema der Muskelverspannung sein. Ja, das heißt, dass gerade durch den Kältereiz und die Anspannung und auch es gibt ja neben dem braunen Fettgewebe die eigentliche Skelettmuskulatur, die versucht auch noch aktiv zu sein, dass die sich reflexartig zusammenzieht, gerade so im Rückenbereich. Gerade bei weniger Körperfett die Reaktion ist, dass eventuell auch nochmal schneller Wärme verloren wird. Und was dieses Atemthema angeht, das ist wirklich zum kurzzeitigen, man spricht irgendwie so eine Art Lungenkrampf oder so eine Cold Shock Response auslöst, dass wirklich die Atmung erschwert wird, das Zwerchfell nicht optimal arbeitet. Deshalb kombiniert ja gerne, wir hatten über Wim Hof gesprochen, gerne auch diese Hypoxie-Atemtechnik, also schnelles Ein- und Ausatmen, die ausgeatmet die Luft anhalten, diese Atemtechniken durchaus einen wichtigen Aspekt mit dabei. Hier in dem Falle glaube ich eher, dass die Dauer an sich noch zu lang ist.
Also Arne, ganz klare Empfehlungen, Interventionen von Matthias. Vielleicht probierst du es mal aus. Ich finde die Idee mit diesem intermittierenden Eistonnentauchen sozusagen eine gute Idee. Eine Minute rein, paar Minuten raus, wieder aufwärmen, wieder eine Minute rein, um einfach das besser auszutarieren, deinen Körper vielleicht nicht zu sehr in diesen ja doch angespannten Schockzustand zu setzen. Die nächste Frage kommt von Alex. Liebes Artgerecht-Team, ich bin treuer Hörer eures Podcasts. Vielen Dank, Alex, freuen wir uns. Eine Frage für eure Sprechstunde. Ich habe vor kurzem erstmalig eine Kryokammer aufgesucht und 3 Minuten bei minus 85 Grad ausgehalten. Im Anschluss fühlte ich mich wirklich super. Meine Frage, wie sind die Effekte dessen im Vergleich zum Eisbaden? Insbesondere die Dauer, von der ihr gesprochen hattet, für maximale Wirkung führt mich zu dieser Frage. Vielen Dank und weiter so. Also Kryokammer, wer auch da mehr erfahren will, hatten wir eine tolle Pro-Edition vor wenigen Wochen mit Joe Braun, wo wir über High-Intense-Training gesprochen haben und eben auch über das Thema Regeneration und Kryokammer. Sie hat in ihren Urban Heroes Fitnessstudios diese Kryokammern eingeführt und beschreibt sehr gut, Matthias hat es auch gut erklärt, was da passiert. Das müssen wir jetzt nochmal nur für die, die es gar nicht gehört haben, einmal klären. Also, das ist im Grunde ein Raum wie eine Sauna, nur genau das Gegenteil. Man geht rein und es ist dort nicht 85 Grad heiß, sondern minus 85 Grad kalt. Mhm. Man geht nicht in Wasser, sondern man ist also in kalter Luft. Deswegen minus 85 Grad klingt jetzt wahnsinnig viel, ist auch sehr kalt, aber die Luft ist sehr trocken. Und man ist dann eben dort 2-3 Minuten und kühlt extrem runter. So, jetzt also die Frage von Alex, Matthias, im Vergleich Kryokammer, ich gehe in diesen Raum, und Eisbaden, ich steige in die Tonne, in die eiskalte Badewanne. Sind das ähnliche Effekte? Erzielt man einen ähnlichen Effekt im Körper oder sind das zwei verschiedene Dinge?
Es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, obwohl beides logischerweise mit Kältereizen einhergeht. Jetzt kann man ja auf der einen Seite sagen, krass, minus 85 Grad. Und beim Eisbaden reden wir, keine Ahnung, von 5 bis 10 Grad Celsius vielleicht, ja. Wo ist der Unterschied? Dann haben wir natürlich den schnelleren Wärmeleiteffekt durch Wasser, haben wir schon mal zugesprochen. Jeder kennt es, warum man nicht mit Föhn in die Badewanne steigen sollte, weil ich einfach auch hier eine schnellere Leitfähigkeit hätte. Bezogen auf die Temperatur 25 mal schneller als an der Luft. Deswegen reicht uns hier eigentlich schon eine nicht so geringe Temperatur aus, um einen ähnlichen oder einen Effekt zu erzeugen. Der Wärmeverlust, vielleicht ist das auch etwas, ist in der Kryokammer eher etwas oberflächlicher. Also es geht eher über die Haut, hat weniger Auswirkungen auf die Körperkerntemperatur. Die Dauer, hatte Alex eben auch schon mit angesprochen, ist typischerweise etwas kürzer, 2 bis 3 Minuten. Und das Eisbaden in der Steigerung, ne, nochmal nicht bei Null anfangen und auf 10 Minuten hochgehen, aber zwischen 5 bis 10 Minuten beispielsweise. Der Effekt, das, was ich eben auch schon sagte, Richtung braunes Fettgewebe, das ist auch eher etwas geringer in der Kryokammer. Aber ich habe gerade, was so das Entzündungssystem angeht oder Entzündungshemmung oder Regulation, einen positiven Effekt. Deswegen wird es auch gerne in dem Kontext nochmal mit eingesetzt. Reduziert ziemlich gut auch Schwellungen beispielsweise. Aber auch da hat das Eisbad natürlich die Möglichkeit, systemische Entzündungen quasi sehr gut einen Einfluss drauf zu nehmen. Kurz gesagt haben wir vor allen Dingen, und da sehe ich es eben auch gerne für die Regeneration und den therapeutischen Einsatz mit der Kryokammer eine schöne Möglichkeit, ist für viele halt eben so nicht umsetzbar, wo hingegen ein Eisbad eher realisierbar ist. Und wir hatten bei den Kälteanwendungen ja auch gesagt, okay, wir können ja schon mit grundsätzlich einer niedrigeren Temperatur beginnen in der Umwelt, also raus aus der Normothermie oder sich eben nicht so dick im Winter anzuziehen oder beispielsweise auch mit der kalten Dusche zu starten. Ne? Und in der Steigerung, in dem Kältetraining macht es durchaus Sinn, sich darüber quasi mit ranzutasten. Also kurzum, etwas andere Effekte, durchaus sinnvoll, gerade was so in Entzündungsregulation angeht. Dafür würde ich es wahrscheinlich eher mit einsetzen.
Also im Zweifel, Alex, ich weiß nicht, ob du die Eistonne auch schon mal probiert hast. Kryotraining hast du erfolgreich absolviert. Vielleicht probierst du es mal und schreibst uns selber mal, wie du dich fühlst, wo für dich da auch vom Gefühl Unterschiede sind und was am Ende vielleicht auch für dich die, sagen wir mal, bessere Praxis ist, was man irgendwie leichter und erträglicher machen kann. Weiter geht's. Die nächste Frage kommt von Steffi. Sie hat uns geschrieben: Guten Morgen, liebe Health Nerds. Ich habe eine Frage zum Thema Eisbaden bzw. kalter Dusche während der Schwangerschaft. Darf man in der Schwangerschaft sich weiterhin kalt abduschen oder sind die ausgeschütteten Stresshormone eher schädlich fürs Kind? Vielen Dank für eure Einschätzung. Liebe Grüße, Steffi.
Also grundsätzlich ist auch eine kalte Dusche während der Schwangerschaft als sicher einzustufen und prinzipiell jetzt erstmal nicht etwas, was auf der, die Schwangeren kennen, die Liste, was so alles, was auf gar keinen Fall sein darf. Der Grundgedanke ist richtig. Was passiert? Wir hatten es gesagt, wir haben durch die schnelle thermische Veränderung auf jeden Fall unmittelbare Ausschüttung der Stresshormone, also sympathisches Nervensystem, das aktiv wird. Und ja, die Frage ist, und daran würde ich es auch orientieren, ich habe es grundsätzlich in der Hauptfolge ja auch schon Richtung Frauen und Zyklusveränderung mit angesprochen. Wir haben definitiv individuelle Bedürfnisse, die mehr mit befriedigt werden müssen. Nicht nur eben 2 Minuten so, 3 Minuten so machen, selbst wenn wir hier protokollär vorgeben und sagen, probiert das mal so aus, gibt es eben individuelle Unterschiede. Und das gilt natürlich in der Schwangerschaft auch. Wenn das Stresslevel extrem hoch ist, würde ich es nicht unbedingt auch in sofort irgendwie die kalte Dusche als erste Maßnahme bevorzugen. Aber auch hier ist Steigerung natürlich möglich. Ich kann partiell, also an bestimmten Regionen beginnen, beispielsweise erst mit den Beinen beginnen, dann über die Arme kommen, so wie man es eher aus der Kälteanwendung nach dem Saunagang eigentlich auch kennt. Ne? Erst von distal nach proximal, also näher zur Körpermitte heran. Das mit einzubauen und mit einer warmen Dusche beginnen und am Ende nochmal kalt zu schalten, ist auf jeden Fall sicher. So, aber wenn es zu extrem hohen Stressempfinden kommt und sich das in der Wiedererwärmung auch nicht gut anfühlt, würde ich es tendenziell eher reduzieren. Aber es hat natürlich positive Effekte. Verbesserung der Durchblutung gilt hier auch, Reduzierung von Entzündung und durchaus auf das Thema Schlaf- und Stressmanagement auch, was dann quasi danach folgende Entspannungsreaktion angeht. Das müssen wir verstehen, dass nach der sympathischen Reaktion eine parasympathische Reaktion physiologisch folgt. Es gibt so einen Parasympathikus-Rebound nach der Stressbelastung, gerade so im Wiedererwärmungsprozess. Aber eher davon abzusehen, was so Extremes und jetzt hier speziell auch nochmal so das Eisbaden angeht, das sollte im besten Falle da an der Stelle ausgeklammert werden. Da gibt es meines Erachtens auch nicht die nötige Datenlage zu, dass man das klar empfehlen könnte bei der kalten Dusche, ist es durchaus gut integrierbar nach individuellem Befinden.
Die nächste Frage, Matthias, die hast du uns mitgebracht aus der Professionals WhatsApp-Gruppe von Artgerecht. Das ist eine Gruppe. Gib uns mal mehr Infos. Wer ist da organisiert? Wer ist da in dieser Gruppe drin?
Die hat Artgerecht ins Leben gerufen, um Professionals miteinander zu verbinden. Therapeuten, Coaches, Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten. Alle, die sich mit einer artgerechten, gesunden Lebensweise austauschen wollen. Aber es ist sehr spannend, was so auch unterschiedliche Sachen so thematisiert werden. Das Thema Kältereize kam aufgrund des Podcasts auch als Idee. Und das war quasi jetzt eine Frage, die dazu kam, wo ich mir dachte, ich bringe die mal mit.
Ja, also Christiana hat in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben zu unserem Podcast. Sie hätte gehört, dass seit dem Eisbadetrend die Nierenerkrankungen und Verkühlungen im Krankenhaus rasant ansteigen. Anscheinend, weil bei vor allem schlanken Menschen das Fett um die Nieren, welches die ja eigentlich schützen soll, abgebaut und verbrannt wird durch das Eisbaden. Ob denn wir mehr dazu wissen oder jemand was gehört hat. So, Matthias, was kann man sagen? Ist das so ein typisches Internetphänomen, dass da dann auch, sagen wir mal, sich so die Gegenbewegung formiert und dann solche Dinge in die Welt setzt? Oder ist da wirklich was dran?
Dem Trend folgt ein Gegentrend.
Ja.
Ja, einfache Antwort. Gibt es, also die Frage, die ich mir dann stelle, ist, gibt es Studien, die zu dem Thema durchgeführt worden sind? Gibt es erfasste Daten, systematisch erfasste Daten zu dem Thema zwischen Eisbaden und einem erhöhten Risiko für Nierenerkrankung? Dieser ist nicht eindeutig wissenschaftlich belegt. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, klar, genau diesen Zusammenhang gibt es. Das kann eine Evidenz sein, wenn, das hat sie auch nochmal mitgeteilt, also wurde sich unter Spezialisten quasi gerade so im gynäkologischen Bereich mit ausgetauscht. Das kann durchaus sein, das ist vielleicht auch systematisch erfasst, es ist aber nicht in, zumindest nicht in der Literatur zu finden oder in aktuellen Studien, die zu dem Thema durchgeführt werden. Wenn wir uns die physiologischen Mechanismen anschauen, könnte das schon durchaus ein Grund sein. Das heißt, ja, um die Nieren herum gibt es eine Schicht auch aus eben viszeralem Fett, was ja nicht alles an viszeralem Fett ist schlecht. Also nicht, dass man das falsch versteht, nur ein zu viel oder wenn es eben anfängt, sich zu entzünden. Aber es hat eine isolierende Schutzfunktion und bieten logischerweise auch einen thermischen Schutz im Sinne von Energieverlust, die quasi mit auftreten könnte. Bei dem Kältereiz, auch bei dem Eisbaden und oder grundsätzlich auch Kälteexposition haben wir diese Aktivierung des braunen Fettgewebes und wird quasi mehr Energie verbrannt. Aber dadurch wird jetzt nicht per se viszerales Fettgewebe mehr verbrannt und die Nieren liegen dadurch potenziell frei. Nicht blank, genau. Also der grundsätzliche Hintergedanke dabei bezieht sich eher auf die Frage, die wir eben auch schon mal kurz besprochen hatten. Mit der Idee könnte vielleicht eine übermotivierte Kälte funktioniert doch so gut und ist so trendy, ich mache mal ein bisschen mehr, eine Möglichkeit sein, dass es eine bestimmte Gruppe gibt. Und ich hatte das auch erwähnt, dass gerade ambitionierte Frauen tendenziell vielleicht auch ein zu viel haben. Ja, das heißt, die Expositionsdauer zu lange ist. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Möglichkeit besteht, dass durch zu lang anhaltende Kälte die Gefäße sich noch mehr zusammenziehen, die Durchblutung an den Nieren kurzfristig reduziert wird. Und wenn ich dann noch länger drin bleibe, das quasi auch theoretisch zu einer erhöhten Belastung führen könnte. Ja, und der Kältereiz als Stressreiz für die Nieren. Wir haben das Thema der Freisetzung der Stresshormone. Die können bei einem zu viel logischerweise auch andere Hormonsysteme negativ mit beeinflussen. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich habe es in der Hauptepisode kurzzeitig erwähnt, den sogenannten Afterdrop-Effekt. Ja, das heißt ein unzureichendes Aufwärmen nach der Kälteexposition. wir haben zwar auf der einen Seite, dass für den hormetischen Reiz ist es wichtig, dass man sich eigenaktiv quasi wiedererwärmt. Und aktiv heißt jetzt nicht nur durch körperliche Bewegung, könnte man auch mit dazu nehmen, aber dass der Körper selbst in diese Thermoregulation kommt. Aber es kann eben gut sein, dass es doch zu einem starken Abfall kommt, zu viel Wärme, die verloren geht und sich das negativ auswirkt. Also dann würde ich eher darauf achten. Ich würde es grundsätzlich nicht verteufeln und, wie du gesagt hast eingangs, das war in der WhatsApp-Gruppe auch schon jetzt Diskussionsthema, vielleicht haben wir auch eine kleinere Blase, in der wir uns bewegen. Also um da jetzt systematisch irgendwas draus abzugreifen, könnte ich mir eher genau das, was ich gerade gesagt habe, vorstellen, ein zu viel. Und ja, dann kann es auch negativ werden. Für alle die, die ein Thema damit haben, müssen meines Erachtens nicht komplett auf Kälte verzichten. Es gibt andere medizinische Indikationen dafür. Gleiches Thema, wie jetzt mehrfach schon erwähnt. Es ist ein Reiz und man kann ihn trainieren. Und das Training sollte man wie jedes andere Training, ob Muskeltraining oder was auch immer, mit aufbauen und dementsprechend die Reize langsam steigern und nicht immer über das Maximum hinausgehen.
Megatrend Eisbaden. Darüber sprechen wir hier bei den Health Nerds, auch in dieser Sprechstunde natürlich, und haben eure Fragen hoffentlich zur Zufriedenheit hier beantwortet. Ich habe es eingangs gesagt, ich gebe euch noch die Zahlen. Wir haben auf Spotify eine Umfrage gemacht. Habt ihr schon mal Eisbaden ausprobiert? Ja, nein oder ich habe es vor. Drei Möglichkeiten gab es zur Auswahl. Ich finde es ein interessantes Ergebnis. Ja, haben 63% gesagt. Mhm. Nein, 27%. Und immerhin 8% haben es vor. Also im Grunde zwei Drittel unserer Hörer, zumindest zwei Drittel, die bei der Umfrage mitgemacht haben, haben Eisbaden also schon mal ausprobiert. Insofern, das bestätigt ja auch ein bisschen diesen Megatrend, dass es wirklich ein Thema ist, was viele Leute interessiert und was viele Leute auch mal ausprobieren wollen. Großartiges Thema. Es hat viel Spaß gemacht, Matthias, sich mit dir darüber auszutauschen. Danke, dass du uns an deinem Wissen teilhaben lässt. Ich habe es eingangs gesagt, in einer Woche, da wollen wir über genau das gegenteilige Thema sprechen, das aber ganz eng damit zusammenhängt, Hitzereize für den Körper. Also es geht natürlich auch um das Thema Saunieren, aber auch um viele andere Hitze- und Wärmereize. Spannendes Thema, freue ich mich drauf. Nächsten Donnerstag ist Health Nerds Tag. Bis dahin, Leute. Eine ja noch eisige Woche, aber ich habe gerade geschaut, das Wetter wird jetzt fast frühlingshaft in den nächsten Tagen. Also wir sind auch voll im Trend. Jetzt geht es Richtung Wärme, jetzt geht es in die Hitze. Nächsten Donnerstag hören wir mehr dazu. Matthias, vielen Dank. Leute, euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.